Zappelphilipp, hyperaktiv und was es noch alles für Bezeichnungen gibt, wenn es um das Thema ADHS geht. ADHS ist eine Störung, eine psychische Störung und die macht vielen, vielen Kindern zu schaffen. Und sie ist aber auch immer noch so ein Stückchen stigmatisierend in unserer Gesellschaft. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen lange um diese Folge gedrückt, das gebe ich zu. Es ist, ich denke, man kann sich ganz oft auch in die Nesseln setzen, wenn man über dieses Thema spricht. Trotzdem ist es mir ein Herzensanliegen, da ich auch in der Familie damit Kontakt hatte. Einer meiner Cousins war betroffen. Das war in den 70er Jahren noch viel, viel schlimmer als heute. Und das ist auch gar nicht gut ausgegangen. Deswegen, er ist dann sehr früh an einem Autounfall verstorben. Und das hat mich doch sehr berührt. Und als ich wieder anfing, jetzt mich auch eben im Studium und jetzt auch später in der Arbeit mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist da bei mir auch immer wieder so ein Stückchen, wo ich so denke, oh Mann, hätten wir früher vieles anders gewusst oder hätten auch die Eltern damals vieles anders gewusst, denn auch die waren ja hilflos. Und wenn ich heute so zurückgucke, was da alles passiert ist, dann schüttelt es einen eigentlich. Und deswegen finde ich es Wissen über dieses Thema ja so unwahrscheinlich wichtig. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach mal entschlossen, diesen Podcast zu machen. Und es geht jetzt auch gleich los. Das habe ich gleich in den schon hier am Anfang die Hälfte verraten von dem, was es eigentlich geht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist und dass wir einfach auch schon jetzt was ich ganz toll finde, die 50.000 Downloads für den Podcast geknackt haben. Das hat mich auch total gefreut. Ja, und steigen wir jetzt einfach mal ein. Hallo und herzlich willkommen bei Legatalk, dein Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Ja, mein Name ist Petra Hohenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und Kinder- und Jugendcoach. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema ADHS. Und ich habe, wie gesagt, schon lange überlegt an dieser Folge und heute kommt sie jetzt endlich, heute nehme ich sie jetzt endlich auf. Und ich freue mich auch so ein Stückchen darauf, weil ich finde, ein ganz wichtiger Punkt bei ADHS, es ist genau wie bei Legasthenie und bei Dyskalkulie, ist die Information. Und da schwirrt einfach auch ganz viel rum und ganz viel wird erzählt. Und diese Folge ist jetzt eine Folge, die sich eher an den wissenschaftlichen Hintergründen orientiert. Es ist also eine Wissensfolge. Es ist keine sehr emotionale Folge zu diesem Thema, sondern wirklich eine Folge, in der ich so ein Stückchen Wissen weitergeben möchte. Ich werde euch auch in den Shownotes noch zwei Bücher verlinken, von denen ich finde, dass sie sehr, sehr gut über das Thema informieren. Einmal von Cordula Neuhaus und einmal von Thomas Brown. Also könnt ihr euch dann gerne mal angucken, ob das was für euch sein könnte, ob ihr da tiefer reingehen möchtet. Aber ich fange jetzt einfach mal an, nachdem ich ja schon vorhin im Vorspann ein bisschen erzählt habe, dass mich das Thema auch ganz persönlich familiär sehr betroffen gemacht hat, habe ich Anfang 2010 oder 11 eine Erfahrung mit einem Schüler gemacht, die mich doch auch sehr betroffen gemacht hat und die mich dazu gebracht hat, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, eben ja auch von der wissenschaftlichen Seite her. Und es gab einen großen Knall mit einem Schüler. Ich war auch sehr aufgebracht in der Situation und hatte auch das Gefühl, mein Unterricht wird eigentlich immer torpediert. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht als Lehrer unterwegs ist, in der Kita unterwegs ist oder auch in der Förderung und im Gruppenunterricht. Im 1:1 ist das oft noch viel leichter, aber in der Gruppe war auch eine Gruppenförderung, dass man wirklich das Gefühl hatte, alles, was man tut, wird torpediert. Das hatte sicherlich auch sehr, sehr viel zu tun mit meinem Wissen und ich habe mir das Kind an die Seite genommen und habe gesagt, so geht das einfach nicht. Und also auch dieses Gefühl, ich muss ja jetzt auch was tun, ich muss ja jetzt schließlich reagieren, war so in mir ganz groß. Und irgendwann kam ein ganz betröppeltes, du willst mir ja eigentlich gar nicht helfen von dem Kind oder du willst ja auch nur an mir rummeckern. Es kam aber mit so einer Verzweiflung, also diese Verzweiflung in dem Ton werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und das ist für mich also so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ja, all das, was ich vielleicht aus dem Studium mitgebracht habe, reicht nicht. Vielleicht brauche ich einfach mehr Wissen. Und dieses Wissen möchte ich jetzt hier eben einfach ein Stückchen mit euch teilen. Man geht davon aus, dass ungefähr 5,9% der Kinder betroffen sind von ADHS. Und zusätzlich haben 5,9, von diesen 5,9% der Kinder haben 60% eine Lernstörung. Das heißt, es ist deutlich mehr als Kinder, die nicht betroffen sind. So auch nicht vergessen dürfen, dass Kinder mit ADHS viel, viel häufiger dazu neigen, eine Depression zu entwickeln, fast 5,5-mal häufiger als andere Kinder. Und auch Angststörungen entwickeln sie 3-mal häufiger als andere Kinder. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das so einfach nochmal vor Augen führen, dass wir darüber nachdenken, was da eben auch hintersteckt, was da passieren kann. Deswegen so ein paar Zahlen am Anfang. Auch die Frage, wo kommt ADHS denn eigentlich her? Wir wissen heute, dass ADHS grundsätzlich eine genetische Disposition hat. Das heißt, es gibt familiäre Häufungen und deswegen haben Kinder mit ADHS auch nicht selten Eltern mit ADHS und oft auch Eltern, die das vielleicht gar nicht wissen. Und dann prallen eben auch zwei Dinge aufeinander, die das gemeinsame Leben oft noch schwieriger machen. Wer dazu noch mehr wissen möchte, dem empfehle ich wirklich das Buch von Cordula Neuhaus, was ich eben auch hier in den Shownotes verlinken werde. Denn es ist niemand schuld an ADHS, denn ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Es gibt immer noch wieder so Dinge, dass das ist ein Erziehungsding, nicht streng genug, die lassen sich auf der Nase rumtanzen. Also auch das ist ja leider gesellschaftlich immer noch so ein Punkt und das ist sehr, sehr schade. Genau, also das solltet ihr einfach auch vielleicht mitnehmen. Es ist so, dass eben Kinder mit ADHS nicht das willentlich tun und es ist auch keine Schuld der Eltern und ich finde das auch mal ganz wichtig, dass Eltern das einfach wissen. Denn ohne diese Disposition entwickelt sich keine ADHS. Das heißt zwar auch, dass nicht jedes Kind, das die Disposition zur ADHS hat, bildet es in einem so starken Maße aus. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Aber eine ADHS entsteht nicht durch Erziehungsfehler. Das möchte ich einfach nochmal so klar sagen. Betroffen im Gehirn sind die sogenannten exekutiven Funktionen. Das hört sich jetzt irgendwie ganz, vielleicht ganz gefährlich an. Es ist unser präfrontaler Kortex gemeint und das ist einer der neueren Hirnregionen. Und da sind besonders betroffen das Arbeitsgedächtnis, die Impulskontrolle und die kognitive Flexibilität. Über die drei Themen spreche ich gleich noch. Und ich versuche es hier auch nicht zu wissenschaftlich zu machen, aber ich glaube, wir brauchen einfach so ein paar Grundlagen. Wir wissen auch, dass die Neurotransmitter Noradrenalin und Dopamin im Ungleichgewicht sind und wissen zusätzlich auch mittlerweile, dass das Aufmerksamkeitssystem im Stirnhirn häufig geringer durchblutet ist. Das sind einfach erstmal Fakten, die wir auch eben mittlerweile über ein MRT oder sonstiges belegen können. Das ist keine Spekulation mehr heutzutage. Und ich finde, ganz wichtig kommt jetzt ein Punkt, wo ich alle nochmal bitte gut zuzuhören, weil das auch ein Punkt ist, der vielen Kindern zu schaffen macht, weil das ganz oft Vorurteile macht. Und es gibt einfach Situationen, da funktioniert ein Kind, sag ich mal, mit ADHS. Bitte mir jetzt das Wort funktionieren nicht vorwerfen, denn es geht gar nicht darum, dass Kinder funktionieren müssen, sondern wir haben ja manchmal den Eindruck, wenn er nur will, dann kann er ja, oder wenn sie nur will, dann kann sie ja. Und das ist eben etwas, was nicht so ist, denn die Kinder können diese exekutiven Funktionen nicht willentlich steuern, übrigens auch nicht erwachsene Betroffene. Von daher gesehen, das funktioniert eben, wenn ein ganz besonderes Interesse da ist. Das heißt, dieser Reiz, der muss so groß sein, dass die etwas machen wollen, dass dann eben auch die Neurotransmitter in Gang kommen und etwas auslösen können. Oder die Konsequenzen, die drohen, müssen so drakonisch sein, dass sie vor lauter Angst reagieren. Das wollen wir sicherlich alles nicht, aber das wollen wir ganz bestimmt nicht. Dieses Interesse wecken ist gut, aber das wird uns auch nicht immer gelingen, weil das Leben nicht immer so spielt. Das heißt, wenn ein auslösender Reiz sehr, sehr hoch ist, dann schaffen es Kinder manchmal eben auch fokussiert zu sein. Dann schafft es das Kind, die Lego-Packung aufzumachen und Schloss Hogwarts in einer Geschwindigkeit zusammenzubauen, dass wir alle nur staunen, wenn es dieses Kind interessiert, oder bei Minecraft, wenn es bei diesem Spiel total interessiert ist, eine neue Welt zu bauen oder Kontakte zu knüpfen, dann geht das auf einmal. Und dann kommt dieser Gedanke, er kann ja, wenn er will, sie kann ja, wenn sie will. Nein, sie kann es eben nicht willentlich steuern oder er kann es eben nicht willentlich steuern. Denn dieser Gedanke ist ganz oft da und der macht uns natürlich als Erwachsenen zu schaffen, weil wir denken, jetzt tanzen sie uns auf der Nase rum, warum konzentrieren sie sich nicht? Und er wird dann den Kindern auch oft zum Vorwurf gemacht und ist einfach ungerecht, weil sie in der Situation eben sich nicht selber steuern können. Gut, das wollte ich erst nochmal loswerden und deswegen ist es auch so wichtig, dass Kinder mit ADHS eine adäquate Therapie bekommen und die bekommen sie auch bei Fachleuten, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Aber jetzt möchte ich erst nochmal über die exekutiven Funktionen sprechen, damit ihr auch wisst, was damit gemeint ist. Was bedeutet es denn, Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis zu haben? Sprechen wir mal, ich weiß nicht, wer von euch das Wort Arbeitsgedächtnis kennt. Das Arbeitsgedächtnis ist unser Arbeitsspeicher. Ich vergleiche das immer mit dem Arbeitsspeicher im Rechner, wo man dann ganz viele Sachen offen hat. Und da kann der Rechner auch mit den Sachen, die offen sind, deutlich schneller agieren, als ich ein Programm erst neu hochfahren muss. Und im Arbeitsspeicher werden eben kurzfristige Infos vorgehalten. Die können auch verarbeitet werden. Zum Beispiel halte ich jetzt die 5 Buchstaben hm, u, n, t, die 5 Laute vor. Und dann kann ich die manipulieren, sprich ich kann sie bearbeiten und ich kann aus diesen 5 Lauten das Wort Mund machen. Wenn ich schon ganze Wörter erkennen kann, kann ich vielleicht auch der Mund ist offen, diese 4 Wörter zusammenbringen zu einem Satz, der dann Verständnis auslöst. Also unser Arbeitsgedächtnis ist gerade auch im Bereich Legasthenie und Dyskalkulie häufig mit betroffen und deswegen haben die Kinder auch öfter Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Also es ist zum Beispiel auch dazu da, um Buchstaben zu erkennen, sie zu Wörtern zusammenzusetzen, Rechenoperationen durchzuführen mit bekannten Zahlen, Kopfrechnen. Für all diese Dinge brauchen wir unser Arbeitsgedächtnis. Und wenn das eben eingeschränkt ist und nicht so gut funktioniert und nicht auf Touren kommt, dann haben wir an dieser Stelle beim Lernen Schwierigkeiten. Das nächste Thema ist die Impulskontrolle. Damit ist nicht nur gemeint, ein Kind wird jetzt ganz schnell wütend wie Rumpelstilzchen. Natürlich passiert auch das bei ADHS. Aber es geht grundsätzlich um das Aushalten von Frustration. Mir ist jetzt langweilig, ich muss jetzt trotzdem hier sitzen bleiben. Jemand hat etwas gesagt und das passt mir nicht. Auch dieses ADHS-Kinder haben häufig etwas, der ist mir unsympathisch, mit dem will ich nicht. Und das dann auszuhalten, dort trotzdem sein zu müssen, und in der Schule ist das ja so, in der Kita ist das auch so, ist ganz, ganz schwierig, diese Impulskontrolle zu halten. Und es kommt dann oft zu Ausbrüchen, wo es natürlich klar ist, dass wir das Kind, was angegriffen wird oder vielleicht von dem ADHS-Kind auch vielleicht zu Schaden kommen könnte, weil es wirklich in dem Moment aus ihm rausbrödelt. Das ist natürlich immer eine Geschichte, die dürfen wir nicht vergessen. Aber wir müssen dieses andere Kind natürlich schützen. Aber eine Strafe für das betroffene Kind, was seinen Impuls gerade wirklich nicht kontrollieren kann, ist auch nicht angebracht. Das heißt, ich muss einfach gucken, wie kann ich die Situation entschärfen, wie kann ich daran arbeiten. Natürlich muss das Kind daran arbeiten und das ist natürlich etwas, was auch dann wiederum zum Thema Therapie gehört. Auch das Thema Prioritäten setzen gehört dazu, also Antworten zurückzuhalten, nicht einfach reinzurufen, sich körperlich zurückhalten. Und dann kommen wir zum Punkt kognitive Flexibilität. Sich flexibel auf neuere Situationen einstellen, funktioniert meistens relativ schlecht. Getroffene Vereinbarungen oder Versprechen, die wir gegeben haben als Erwachsene, wenn wir die nicht einhalten, kann das ein ziemlicher Vertrauensbruch sein. Es kann aber auch zu einem ziemlichen Drama werden, auch wenn Dinge nicht so ablaufen, wie sie wie das Kind sich das vorstellt, wie das Kind glaubt, dass es vielleicht auch angekündigt worden ist. Und das heißt, ich möchte euch eins ans Herz legen und das ist das Wort vielleicht aus eurem Wortschatz zu streichen im Umgang mit Kindern mit ADHS und auch den Konjunktiv nach Möglichkeit. Wenn das Wetter morgen schön ist, dann gehen wir schwimmen. Beim Kind kommt mit Sicherheit nur an, wir gehen morgen schwimmen. Oder wenn du rechtzeitig fertig bist oder wenn ich XY noch schaffe, dann können wir noch vergessen, eine klare Ansage machen oder vielleicht zu sagen, das entscheide ich morgen oder das entscheiden wir morgen. Das kann sehr viel Frust, Ärger und das Gefühl beim Kind, es wird ungerecht behandelt, vermeiden. Also eine sehr klare Kommunikation, die ist ganz, ganz wichtig im Umgang mit Kindern, die ADHS haben. Sehr klar sehr und auch da wenig Diskussionsbereitschaft oft von uns einfach an den Tag zu legen. Das heißt aber auch, es sind viele Fähigkeiten, die in unserem Schulsystem gebraucht werden, sind für eine erfolgreiche Schullaufbahn, sind eingeschränkt bei Kindern mit ADHS. Und es ist auch so, dass man manchmal von einem Passungsproblem spricht. Und dann fragt man sich natürlich, ist denn unter diesen Umständen eine normale Schullaufbahn möglich? Eine erfolgreiche Schullaufbahn, eine, die nicht permanent damit endet, dass Eltern frustriert sind, dass Lehrer frustriert sind, dass das Kind noch viel mehr frustriert sind und wir vielleicht in die Gefahr laufen, Richtung Depression, Richtung Angststörung. Und darum ist eins in meinen Augen ganz, ganz wichtig und unerlässlich, das ist eine gute Diagnose. Also nicht jede Aufmerksamkeitsstörung und nicht jedes Kind, was sich nicht konzentrieren kann, hat ADHS. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Aber ADHS ist eine gesicherte Diagnose und die gehört in die Hände eines Spezialisten, der sich damit auskennt. Der sollte diese Diagnose stellen. Die sollte man sich nicht bei Freunden abholen, die sollte man auch nicht von einer Instagram-Seite, von einer Webseite sich irgendwo abholen. Und auch Lehrer und Erzieher und Lehrerinnen und Erzieherinnen oder andere pädagogische Fachkräfte, Logopäden, Ergotherapeuten oder sonstiges können keine Diagnose stellen. Und es ist auch übergriffig, in der Position als Lehrer, Lehrerin, als pädagogische Fachkraft im Kindergarten auf die Eltern zuzugehen, sie damit zu konfrontieren und sie quasi um eine medikamentöse Therapie zu bitten. Wenn ihr jetzt den Kopf schüttelt, ich erlebe das leider immer wieder, das ist absolut übergriffig, das steht uns überhaupt nicht zu. Auch Heilpraktiker, Sporttrainer und sonstiges möchte ich bitten, wenn so ein Verdacht ist, da ganz vorsichtig mit umzugehen und nicht mit dem Gedanken schon, oh, das könnte ADHS sein, auf Eltern zuzugehen, das löst Angst aus, das löst Widerstand aus und damit ist niemandem geholfen und diese Diagnose ist auch nicht eben mal so gestellt, deswegen auch nicht jeder Facharzt, der glaubt, er kann sie stellen, ist wirklich dazu in der Lage, deswegen empfehle ich allen auch wirklich gut zu gucken, wo sie dahin gehen, denn wenn ich den Verdacht habe und das Gefühl habe, das Kind kann sich nicht nur konzentrieren, es sind auch andere Dinge, die dafür sprechen könnten, dann kann man mal vorsichtig ein Gespräch suchen und fragen, ob es nicht sinnvoll sein könnte, das mal abklären zu lassen. Man muss da aber einfach auch sehr vorsichtig sein, weil das Thema immer noch eine Stigmatisierung in unserer Gesellschaft ist und auch dem möchte ich hier ein Stückchen entgegenwirken. Es ist eine Krankheit und diese Krankheit muss dann einfach auch wirklich diagnostiziert werden, diese psychische Störung. Und wir müssen dann gucken, dass die Kinder die richtige Hilfe bekommen. Und was, ich habe vorhin von Passungsproblemen gesprochen. Heißt das jetzt, wir müssen die Kinder ins System pressen? Nein, das heißt es natürlich nicht. Wer mich kennt, wer die Akademie kennt, wer unseren ganzheitlichen Ansatz kennt, der weiß, dass es nicht oder nie darum gehen kann, Kinder ins System zu pressen. Es geht natürlich darum, Kinder wertschätzend zu behandeln, Kinder auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen mit Geduld zu begegnen, die brauchen wir dann tatsächlich. Und etwas, was die Carola Neuhaus immer wieder sagt und in meinen Augen auch sehr wichtig ist, ist ein Stückchen liebevolle Sturheit bewahren. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ein erstes Thema ist es Wissen. Erstmal, wenn ich selber weiß, dass das Kind, so wie es agiert, zwar mich selber vielleicht auch wie ein Zisselmännchen hochbringt, sag ich mal. Wenn ich aber weiß, dass das Kind nicht anders reagieren kann, wenn das nicht so reagiert, weil es mich ärgern will, weil es sich einfach bewusst nicht an Regeln halten will, weil es den Laden einfach schmeißen will, sondern dass es wirklich einfach aus dem Kind herauskommt und es da gerade keine Möglichkeit hat, anders zu reagieren, dann kann ich anders reagieren. Darum ist es so wichtig, Wissen über ADHS auch gerade für Lehrkräfte, für pädagogische Fachkräfte, aber auch für Eltern, dass auch diese Angst da weggeht, dass mein Kind hat dieses Stigma, mein Kind kommt in diese Schublade ADHS. Nein, es geht nicht um eine Schublade, es geht darum, dass dem Kind dann auch wirklich gezielt geholfen werden kann. Also Wissen über ADHS ist genau wie bei Legasthenie und Dyskalkulie, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, wenn man da, wo man überhaupt den Kindern, den Betroffenen, den Eltern helfen kann. Und zweitens kann man, wenn man vom Passungsproblem spricht, ja gucken, wie kann ich denn vielleicht das Umfeld anpassen, damit das Kind besser zurechtkommt? Welche Strukturen kann ich schaffen? Wo kann ich sehen, wo weiß ich, dass schnell das Kind sich provoziert fühlt? Wie kann ich da die Situation entschärfen? Wie kann ich die vorher gar nicht stattfinden lassen? Wie kann ich ihm, wie kann ich Routinen schaffen? Routinen sind ganz, ganz wichtig für dieses Kind. Wie kann ich Unterricht gestalten? Sprechen wir auch gleich nochmal drüber, dass das Ganze funktioniert. Und auf der anderen Seite, welche Skills kann ich dem Kind an die Hand geben, damit es sich besser in seiner Umgebung zurechtfindet? Das heißt also, es geht nicht darum, ein Kind ins System zu pressen, sondern es geht darum, wie kann ich zum einen das Umfeld so gestalten, dass das Kind besser zurechtkommt und natürlich auch alle anderen, die in diesem Umfeld sind, noch zu ihrem Recht kommen. Denn das ist ja nicht so einfach, wenn jemand eine Klasse mit 20 Kindern hat und da vielleicht 2 oder 3 betroffene Kinder hat, die noch unterschiedlich betroffen sind, dann noch Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie in der Klasse hat, Kinder mit unterschiedlichen Sprachen, Kinder noch mit anderen psychischen Themen, wo die mentale Gesundheit angegriffen ist. Das heißt also, wir haben schon, auch wenn ich eine große Gruppe habe, ein großes Päckchen zu tragen. Trotzdem kann man natürlich überlegen, was kann ich tun? Und auf der anderen Seite, was kann ich dem Kind an die Hand geben, was kann ich den Eltern an die Hand geben, um es für das Kind leichter zu machen? Ich denke, es ist immer, wir haben ein Schulsystem, das sehr starr ist und wir haben ein Schulsystem, was in meinen Augen immer enger geworden ist oder das, was in den Rahmen des Normalen gehört, ist immer weniger geworden. Das finde ich eigentlich auch nicht schön. Also einfach mal zu gucken, wie kann ich einen Rahmen schaffen, der es dem Kind leichter macht und was kann ich dem Kind an die Hand geben, dass es ihm auch leichter macht, dass es anders agieren, sich anders verhalten kann. Ich glaube, es ist ein Aufeinanderzugehen von Lehrkräften, von Schule, von Eltern, von Therapeuten. Ich glaube, wir brauchen da ein Multikulti-Team, sage ich jetzt einfach mal, von ganz vielen Menschen, die bereit sind, eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Kinder gut zurechtkommen können. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Kommunikation. Wir brauchen klare, knappe Ansagen und immer nur eins zur Zeit. Und in dem Falle dürfen wir auch mal ein bisschen unhöflich sein, tatsächlich nicht lange bitten. Ich würde dich bitten, dass du jetzt irgendwann mal deinen Ranzen holst und wir mit den Schulaufgaben beginnen können, ist eigentlich schon der Anfang einer großen Diskussion. Es ist ja auch keine klare Anweisung, etwas zu tun. Hol jetzt den Ranzen, ist relativ deutlicher. Ist vielleicht für unser Höflichkeitsempfinden nicht immer das Beste, aber wir sagen das ja trotzdem wertschätzend, wir sagen das trotzdem auf Augenhöhe, aber wir lassen eben mit liebevoller Sturheit klar erkennen, dass das ist das, was jetzt dran ist. Bitte nach einer klaren Struktur lernen, selbstentdeckendes Lernen, offene Lernszenarien sind einfach ganz schwierig. Wochenpläne funktionieren in der Regel für Kinder mit ADHS nicht gut. Die brauchen eine Struktur. Weil wenn die montags was kriegen, was dann vielleicht freitags fertig sein muss, dann versuchen sie, vielleicht ist dann der Druck am Freitagmittag oder am Donnerstagabend hoch genug. Dann schwappt es ins Wochenende, dann gibt es viel Ärger. Die Kinder brauchen eine klare Ansage. Heute dies, sie brauchen jemanden, morgen das, übermorgen das und sie brauchen jemanden, der da mitgeht, der es mit ihnen tut. Und das geht nur mit Unterstützung und mit konstant positiver Verstärkung. Das heißt, die Kinder brauchen sehr viel Lob. Und dieses Lob sollte aber eben, auch wenn die Kinder sonst Routinen brauchen, sollte das Lob nicht routiniert kommen. Das Lob sollte nicht so sein, wenn du 3x X gemacht hast, dann bekommst du, das wird ganz schnell sich abnutzen, das wird ganz schnell nicht funktionieren, wie auch Punktepläne oft bei Kindern mit ADHS nicht auf Dauer funktionieren. Besser ist es, kleine Sachen direkt zu loben, nicht schon alleine, du hast den Ranzen geholt, super, schön, dass du dein Heft schon ausgepackt hast, also immer wieder konstant verstärken, dranbleiben, am Ball bleiben und unberechenbar sein an dieser Stelle. Keine Wenn-Dann-Verknüpfungen erstellen und vor allen Dingen eins, selber flexibel bleiben. Das sind so Punkte, die aus der Kommunikation einfach sehr hilfreich sind, wenn man mit Kindern mit ADHS arbeitet. Und in der Förderung und bei den Hausaufgaben, da ist es auch klar, wir haben vorhin davon gesprochen, die Kinder haben nicht so eine große Flexibilität. Das heißt also, wenn ich meine Hausaufgabensituation ritualisiere, dann ist das super gut, dann wird es leichter für die Kinder. Und wenn ich aber auch nur einen Tag eine Ausnahme mache, dann kann das 2 Wochen lang zu Diskussionen führen. Und wir müssen uns auch klar machen, wenn ich schon in so einer Situation stecke, wo das Üben, wo die Förderung mit einer permanenten Diskussion, mit einer permanenten Stress belegt ist, dann habe ich vielleicht auch schon eine Negativsituation ritualisiert, die ja schon fast, die erst wieder verlernt werden muss. Und dann brauche ich manchmal auch einen Break. Das heißt, an dieser Stelle ist es wirklich, sind wir gefragt und wir müssen uns informieren. Die Kinder können das einfach nicht leisten. Die Kinder brauchen natürlich Unterstützung, eventuell auch medikamentöser Natur. Dazu möchte ich mich jetzt hier nicht weiter aus dem Fenster lesen. Das muss jedes Elternteil für sich entscheiden. Trotzdem kann es sinnvoll sein, darüber mal nachzudenken. Ich habe sehr viel positive Veränderungen erlebt bei Kindern, die medikamentös eingestellt wurden. Ich habe auch Kinder erlebt, wo es nichts gebracht hat, wo man dann wieder zurückgegangen ist und andere Dinge ausprobiert hat. Aber ich möchte auch so ein Stückchen diese Medikamente, die man geben kann, entdämonisieren. Also da muss jedes Elternteil sich gut beraten lassen, muss gucken, was für sein Kind passt und muss gucken, wie die Entwicklung ist, sowohl mit einem Medikament als auch ohne. Und ich denke, das sind Punkte, die ganz wichtig sind. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz schwenken zum Thema Legasthenie und Dyskalkulie. Eigentlich sollte es ja heute nur ein Info-Podcast zum Thema ADHS werden. Dann haben wir ein paar Dinge, die vielleicht nochmal ganz wichtig sind, die im Raum stehen. Ich habe gesagt, die Kinder können nicht gut Langeweile ab, dann können die sich ganz schlecht motivieren. Und dann ist es halt so, und wir brauchen aber Langeweile, weil Automatisierung, um Wörter eben zu behalten. Und es gibt Untersuchungen, die einfach zeigen, dass Kinder mit ADHS eher auf der visuellen Schiene unterwegs sind als auf der auditiven und dass sie sich viel besser Wörter als ganze Wortbilder merken können. Das heißt, schwierige Wörter beim LRS-Training kann man tatsächlich wie Vokabeln visuell lernen und auch beim Rechnen ist es oft so, dass sie sich tatsächlich viele Dinge besser merken können, aufgeschrieben. Und gerade der letzte Punkt der Automatisierung beim Rechnen, der fällt vielen, vielen Kindern mit ADHS schwer. Und da können wir eben dann auch mit Karteikartensystemen zum Beispiel arbeiten. Und etwas, was uns vielleicht ganz schwer fällt, ist, was nicht so gut ist für die Kinder, ist, mit vielen Methoden zu arbeiten, mit vielen unterschiedlichen Materialien zu arbeiten, es möglichst bunt zu machen, es schön zu machen, es ansprechend zu machen. Das fordert nämlich eins, das fordert Kapazität im Arbeitsgedächtnis. Und diese Kapazität ist einfach eingeschränkt. Deswegen lieber klare Aufgaben, lieber weniger und das richtig und das regelmäßig. Das sind so ein paar Dinge, die ich euch noch mitgeben möchte. Und natürlich wird es kommen, ich mag nicht, ich habe keine Lust, es ist so viel. Und auch da müssen wir gucken, dass wir vieles kommunikativ auffangen, denn Coaching hat ja auch viel mit Kommunikation zu tun. Und an der Stelle ist es oft einfach so, dass es wichtig ist, Augenhöhe, Wertschätzung, habe ich gerade schon gesagt, dass wir den Kindern eben widerspiegeln, ich sehe dich, ich höre dich, ich verstehe dich, aber es geht trotzdem so weiter. Wir machen trotzdem unsere 3 Vokabeln liebevolle Sturheit, wie ich es vorhin schon mal genannt habe. Das heißt also wirklich nach dem Motto, ich finde das so doof, ich habe jetzt keine Lust. Ja, ich kann verstehen, dass es schwer ist. Also den Wind aus den Segeln nehmen, das Ganze akzeptieren, dass das Kind keine Lust hat, nicht zu versuchen zu sagen, das ist doch gar nicht so viel und es ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Und wenn du jetzt anfangen würdest, dann wären wir ganz schnell fertig. Das sind alles Dinge, aus denen sich ganz schnell ganz lange Diskussionen entspannen können. Also viel besser, ich verstehe, dass es schwer ist, aber wir legen jetzt los. Damit habe ich hier mal so ein paar Dinge aus meiner Erfahrung, aus dem zusammengetragen aus den Forschungsergebnissen der letzten Jahre. Und wie gesagt, ich werde euch hier noch die Bücher von Cordula Neuhaus und Thomas Brown verlinken, weil ich finde, dass so in meinen Augen gerade das sehr gut auf dem Markt ist zu dem Thema und wünsche euch ansonsten viel Spaß und freue mich, wenn ihr mir mal einen Kommentar zu diesem Thema da lasst. Macht's gut!